Das nehme ich mal mit.
Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Herzlich willkommen zur 38. Folge von Das nehme ich mal mit.
Moin moin. Na, so. Bist du erholt?
Ja, eigentlich schon. Das ist ganz komisch, finde ich, wieder voll im Work-Modus zu sein. Wie ist es bei dir?
Auch? Ich meine, wie lange war jetzt... Also machen wir mal die Sommerpause. Ich meine, wir haben ja zwischendurch gearbeitet, aber machen wir die Sommerpause jetzt mal an den Podcast-Aufnahmen fest. Dann ist es jetzt schon fast so 6-7 Wochen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und vor allem hatten wir eigentlich auch noch versprochen,
hast es versprochen.
Bei der letzten Folge, dass wir noch eine Sommerpausen-Edition machen.
Nee, das war das, was wir gedacht haben. Aber du hast gesagt, wir haben auch noch eine Überraschung in der nächsten Folge für euch. Die Überraschung wäre gewesen, dass wir in unserem Urlaub eine Folge aufnehmen.
Ja.
Und das haben wir nicht gemacht, weil wir irgendwie keine Lust drauf hatten, aber halt richtig Urlaub gemacht haben.
Ja, und vor allem glaube ich, oder war zumindest auch mein Eindruck, ich muss hier noch irgendwie meinen Platz finden, richtig zu sitzen.
Richtig ausgemacht hast du es noch nicht.
Vielleicht, weil es mein eigener Eindruck war, aber ich war ehrlich gesagt auch ganz froh, in den letzten Wochen weniger Input insgesamt zu bekommen.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, man ist immer so viel davon überflutet, von Infos, von Podcasts, von Zeitungen, von was weiß ich was, dass ich das Gefühl hatte, es gab auch so ein bisschen so eine Insta-, Facebook-, Twitter-Pause ein Stück weit, weil nicht alle 100% invested waren.
Ja, das war irgendwie auch so eine Gegenreaktion auf den Anfang von Corona, wo alle was produziert haben, wo alle Insta-Lives gemacht haben und alle irgendwie voll die Strategie gefahren haben.
Mhm.
Und jetzt so in den letzten Wochen ganz viele das total haben schleifen lassen. Ja. Ich auch. Ich habe mir jetzt irgendwie aber auch gedacht bei Instagram und Twitter und Facebook, ich muss irgendwie mal mein Verhältnis zu diesen sozialen Medien klären, weil...
Ja, und?
Das klingt jetzt wie so ein Robert Habeck-Satz, ne? Aber ich finde, dass ich jetzt Insta und also Facebook ohnehin ja nur noch irgendwie mache, weil muss irgendwie sein. Und Instagram, das angefangen hat auch so zu werden. Ich finde, wenn, dann muss man es richtig machen, dann muss man Spaß dabei haben und... Ich glaube, ich möchte wieder ein bisschen proaktiver, ein bisschen mehr Sachen selbst basteln, auch Grafiken ein bisschen mehr selber machen und so Sachen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben.
Ja.
Mal sehen, ob ich das schaffe in der nächsten Woche.
Ja. Und wie ist dein Verhältnis zu Twitter?
Twitter ist ein Rattennest. Einfach. Ich weiß nicht. Ich finde, ich wollte mich eigentlich irgendwie jetzt mal meinen Account auf inaktiv stellen in den letzten Tagen und dann habe ich jetzt irgendwie gestern und vorgestern so viel getwittert wie noch nie. Und ich weiß es nicht.
Aber das Verhältnis ist geklärt eben.
Das ist überhaupt nicht geklärt. Ja. Aber du bist aber auch kein Twitter-Fan.
Nee, ich bin in den... Also, bei Twitter habe ich richtig lange gebraucht, um reinzukommen, um es zu verstehen. Da hatte ich den Eindruck, ich habe es jetzt verstanden. Dann war ich da auch viel oder bin da viel passiv-aggressiv unterwegs gewesen.
Ja, perfekt.
Und von...
Hast du verstanden?
Ja, genau.
So funktioniert Twitter.
Genau, so. Und dann habe ich irgendwann den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, oh, irgendwie ist es auch viel negative Energie irgendwie. Und wir haben, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie schon in acht Folgen über Twitter gelabert. So, irgendwann werden wir auch gesperrt von dem Anbieter. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade vielen so geht. Das finde ich gerade ganz spannend, weil ich dachte halt irgendwie, weiß nicht, vielleicht hat man gerade so ganz individuell so eine Phase, wo man irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Medium nicht klarkommt.
Ja.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele gerade so auf so einem Modus sind oder in so einem Modus sind zu sagen, boah ey, irgendwie hat mir das eine Zeit lang hier echt Spaß gemacht und jetzt gerade weiß ich nicht mehr, ob es mir Spaß macht.
Es wird halt in erster Linie anstrengend. Also wirklich, wie du auch gesagt hast, dass mit diesem, ich will nicht so viel Input die ganze Zeit bekommen. Mhm. Da ist Twitter, ballert dich halt nur mit Input zu und nur, Twitter redet nur zwischen den Zähnen. Das ist immer eine extrem angespannte Situation. Weil ich habe den Eindruck, das ist eigentlich nicht die Kommunikation, die man lange aushält. Die macht mal Spaß und regt sich auch einfach richtig gerne mal auf.
Ja.
Aber als Dauermodus, also die erreichen da keine Reiseflughöhe, die sind die ganze Zeit nur im Anstieg.
Ja, und der Punkt ist halt einfach, man ist ja selber auch viel sauer und auch viel wütend.
Ja.
So, also zumindest bin ich viel sauer und viel wütend.
Ja.
Und dann wirst du halt natürlich auch, aber so, keine Ahnung, ich habe vielleicht einen ruhigen Puls. Ich habe ganz oft so Momente gehabt, da wo ich dann irgendwie, weiß ich nicht, an irgendeinem Wochenende oder so abends entspannt auf dem Balkon saß und eigentlich, keine Ahnung, kurz entspannt habe.
Ja,
so.
Ja.
Und dann bin ich auf Twitter gegangen,
drei
Viertelstunde weggeblieben, so. Eigentlich eine Serie gerade geguckt mit jemandem und dann so, was hast du gemacht? Ich habe kurz einen Twitter-Beef gestartet.
Ja, aber es ist auch so schlechte Laune mit Ansage. Du sitzt in der Sonne und isst eine Wassermelone, das Leben ist gut, dann machst du dein Handy auf und siehst halt Friedrich Merz sein.
Ja, genau. Oder? Ich habe original auch an ihn gedacht.
Oder du twitterst selber irgendwas, weil du es witzig findest und irgendjemand schreibt drunter, ja, aber die Grünen. Und ich sage, ja, okay, ist ja in Ordnung, aber halt doch mal das Maul. Und es ist irgendwie, Und du bist sofort irgendwie angegriffen, was aber auch mit einem selber zu tun hat. Ich
ja.
weiß,
man ist ja, das ist ja das Schlimme. Also es ist ja überhaupt nicht so, jetzt so irgendwie quasi von oben herab, so, oh, diese Plattform ist jetzt irgendwie voll schwierig. Man ist selber Teil des
Problems. Ja, ja, voll, so, eben. Ne? Ja.
Man ist selber von oben herab, man ist selber sehr viel wissend, einfach alle ja. anderen verstehen gar nicht.
Es ist halt schon so, dass... Niemand weiß etwas, aber es ist halt schon so.
Noch nie von dem Thema gehört, aber okay, klar, hätte ich wissen müssen seit meiner Geburt.
Ja.
Nee, aber das ist natürlich irgendwie einfach, ja, ich finde auch, man kann sein Verhältnis zu den Plattformen auch nochmal neu bewerten. Und vor allem einfach auch, wie viel Druck man sich machen lässt, auch ein Stück weit. Ne? Weil ich finde, also alle Social-Media-Plattformen haben halt ihre Berechtigung und da gibt es Debatten, die du sonst nicht führst oder da sind Debatten, die du gerne führst, die aber, weiß ich nicht, zum Beispiel hier im Parlament nicht geführt werden oder ja. so. Also das muss man ja schon sagen, dass da viele Debatten geführt werden, aber ich denke, oh geil, wenn das irgendwie breit diskutiert werden würde. Ne? Aber auf der anderen Seite hat man dann manchmal so ein schiefes Bild von Debatten, die dort stattfinden und die wirklich in einer breiten Masse stattfinden. Und beides hat seine Berechtigung, aber manchmal nimmt, glaube ich, nehmen bestimmte Debatten mehr Platz im eigenen Kopf ein, weil man denkt, alle Welt diskutiert darüber. Und ich merke das selber, wenn ich 3 Tage nicht auf Twitter war, dass ich denke, so krass, die Debatte habe ich komplett nicht mitbekommen. Und
es rüttelt halt Hierarchien völlig durch. Ja. Aber so wie es halt auch immer so ist, ne? Also, ja. Das ist genauso so eine Bubble und so, oder so ein geschlossener Raum, wo man andere Debatten führt wie im Kegelverein.
Ja.
Da führst du ja. auch ganz andere Debatten als im Fußballverein. Ja. Und so, also deswegen.
Super Vergleich, ja.
Ist das, ja, Sportvergleiche sind ja. jetzt so mein Ding in der Sommerpause. Ich habe mich nicht einmal bewegt. Was macht das Klavierspiel?
Oh Mann, was sind die Leute für einen Eindruck bekommen, dass wir kein Durchhaltevermögen haben?
Nee.
Nee, aber.
Wir also, speak for yourself.
Ich du hast gerade gesagt, dass ich nicht einmal bewege.
Ja, ich habe auch nie gesagt, dass ich mich bewege.
Alter, als doch, du okay, angefangen hast mit meinem Bier, ja, Gott, das ist mir so auf den Käse. Ich
ja, das geht nicht darum. Ich war wohl dann.
Ja. Okay, gut, let's skip that. auf jeden Fall. Ja, habe ich kein Klavier gespielt bislang.
Mhm.
Klavier ist auch, also, hier, ne? E-Piano habe ich ja zu Hause stehen,
ja,
kein Klavier.
Ja, natürlich.
Nee, mal gucken.
Ja.
Ja, aber besides that, was hat die Sommerpause sonst mit dir gemacht?
Ich habe sie wirklich zur Entspannung genutzt. Und zwar auch nicht so ein, ja, ich habe mich zurückgelehnt und Konzepte entwickelt oder ich habe das und das erarbeitet in einer entspannten Atmosphäre oder ich habe eine Sommertour gemacht und Eindrücke gesammelt, erstmal ein Zuhörprozess und daraus werde ich jetzt ganz viel ableiten oder so, sondern ich habe sehr viel gar nichts gemacht und so und so vor mich hingelebt und Computer gespielt habe ich viel. Also ich habe mir einen Gaming-Laptop gekauft und habe viel... Computer gespielt. Es war irgendwie, man war so 10 Jahre zurückversetzt. Und nee, aber das war
ja.
cool. Also ich habe mich einfach viel entspannt und sehr wenig gearbeitet, finde ich. Du?
Ja, also ich habe nicht gezockt.
Nee.
Aber ich habe auch viel entspannt. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich habe viel entspannt, viel Familie getroffen.
Ich habe einen guten Urlaub gehabt.
Ja?
Naja.
Wie, was meinst du?
Ich habe 3 kleine Urlaubsetappen gehabt.
Achso, du meinst mit, dass wir in Dänemark waren? Das wollten wir.
Zum Beispiel auch.
Ja.
Ja, wir waren in Dänemark mit unseren Partnerinnen.
Mhm.
Das war extrem gut. In so einem völlig abgeschiedenen Häuschen. Corona-konform, also komplett. Dann war ich nochmal in Hessen, habe meinen Bruder besucht und ich war wandern. Ja, das habe ich doch in der letzten Folge angekündigt. Aber ich war nicht im Thüringer Wald, sondern in der Sächsischen Schweiz.
Ja, ich glaube, das haben alle mitbekommen bei Instagram.
Ich glaube, längst nicht alle, die diesen Podcast hören, folgen meinem Instagram-Account, weil die hören das eigentlich nur wegen dir.
Ich glaube, das sind ungefähr 700 Bilder von deinem Wanderurlaub hochgeladen. Die sind auch sehr schön geworden.
Ja, okay.
Am besten hat mir dieses sehr maskuline... Bild gefallen von dir, da wo du Brot schneidest. Ich
Brot glaube,
das
war so lecker, aber.
Nee, fand ich sehr martialisch auch.
Ja. Und du hast darauf geschrieben, ich bin neidisch wegen dem Bild, aber ich will das trotzdem nicht erleben oder so.
Ja,
also diese Idee findest du gut?
Ja. Ich meine, nee, ich habe geschrieben, oh, voll schön. Und dann hast du geschrieben, ja, wir können ja auch mal zusammen wandern.
Ja, oder so, gesagt, ja.
Nein.
Ja.
Ja, die Idee ist schön, aber die Umsetzung ist schwierig. Nee, aber ansonsten, was meinen Urlaub noch anging, bin ich in Berlin gewesen für eine Woche. habe da ein paar Freundinnen und so getroffen. Und ansonsten habe ich an einem Projekt gearbeitet, habe ich auch bei Instagram ja schon auch hingeschrieben.
Geteasert.
Genau. Naja, kann ich noch nichts zu sagen. Und
das ist immer so Podcast von so Medienschaffenden.
Ja, tja.
Weißt du,
die, ja, man muss die Sachen auch anteasern, damit die Leute dranbleiben.
Heimlich an der Gameshow arbeiten, die einmal läuft und die wieder.
Ja.
Die sagen immer so, ja, also, aber kann ich leider noch nichts zu sagen.
Okay, in circa 40 Folgen kann ich euch das erzählen.
Das sind in etwa 80 Wochen, wenn jede zweite Folge ausfällt, wenn du keine Zeit hast oder krank bist. Nee, aber okay.
Genau. Nee, aber jetzt mal abgesehen von unserem persönlichen Leben.
Ja.
Und
kommen wir zur Politik.
Kommen wir noch einmal mal zu einem anderen Thema, genau.
Wie findest du das in den USA? Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen.
Nee, das hast du natürlich nicht.
Das ist mir eigentlich völlig fremd.
Ja. Ja, USA, können wir gerne drüber sprechen. Ich wollte dich eigentlich was anderes fragen, das können wir danach machen. Ja, irgendwie eine spannende Situation. Ich habe da irgendwie noch keine finale Meinung zu, to be honest. Weil ich schon Joe Biden als Kandidat nicht awesome finde.
Mhm.
Und mit Kamala Harris auch eine Konservative für die Demokraten antritt. Nichtsdestotrotz eine schwarze Frau, eine schwarze und indigene Frau. Was eine spannende Frage von Repräsentation und so weiter angeht. Sie kriegt aber ja auch viel Kritik aus der schwarzen Community heraus dafür, dass sie damals, als sie in Kalifornien Staatsanwältin war, auch zu der Inhaftierung von vielen Schwarzen beispielsweise geführt hat oder das vollzogen hat. So, also da auch einen Kurs gefahren ist, der ja gerade auch in der schwarzen
Community... Und so Hardlinerin war sie, hatte sie da so den Ruf, ne?
Genau. So, und das ist natürlich irgendwie einfach nicht wegzudiskutieren. Und ich glaube, das ist auch in der schwarzen Bevölkerung in den USA, zumindest das, was ich jetzt so grob verfolgt habe, da auch sehr gespaltenes Verhältnis zu ihr gibt. Was auch klar ist, weil ein Stück weit denken die Leute halt auch immer, oh, das ist eine schwarze Person, jetzt werden alle schwarzen Menschen dieser Person folgen. Als wären schwarze Menschen nicht politisch und hätten eine Meinung dann zu einer solchen Leute.
Und jetzt müsste auch jede Figur immer die allumfassende Einigkeitsfigur sein.
Ja.
So,
ne? Ja.
Das wird halt auch nicht hinhauen.
Ja, total. Und das darf und kann auch nicht der Anspruch sein. Aber natürlich ist damit so die Hoffnung ein Stück weit verbunden für jemanden wie Biden, dann zu sagen, okay, gut, jetzt haben wir hier irgendwie Black Voters mit am Start, weil es hätte auch einfach kein Duo geben können, bei dem es einfach nur zwei weiße Menschen sind in der derzeitigen Debatte, die du hast mit der Geschichte in den USA. In Deutschland kannst du das alles machen, da kannst du 58 weiße männliche Kandidaten irgendwo stellen. It's working. So, aber da kannst du es, glaube ich, einfach nicht machen mit den Debatten und Demonstrationen, die ja nach wie vor einfach da sind.
Mhm.
Und ist irgendwie eine spannende Entwicklung, selbst erstmal Präsidentschaftskandidatin gewesen zu sein und dann jetzt als Vizepräsidentin. Ich fand die Presseberichterstattung um sie herum auch sehr spannend.
Mhm.
Und es gab ja auch viele Kontrastimmen aus dem Unterstützerkreis von Joe Biden, die gesagt haben, wir haben eigentlich, also die will doch eigentlich selber Präsidentin werden und so weiter.
Ja.
Und die könnte zu gefährlich werden, bla bla bla, und die ist quasi zu krass und so ganz weirde.
Gefährlich wofür, ne? Ich meine, dass Biden eine zweite Legislatur macht, ist nicht unbedingt wahrscheinlich.
Ja.
Der ist ja noch mal älter als Trump, drei Jahre älter.
Der ist 77, glaube
ich, ne? 78, aber egal. Also der ist auf jeden Fall noch mal älter. Ich meine, es gibt ja schon einige, die sagen, er würde gar nicht die ganze Legislatur machen und sie würde dann übernehmen, das was auch sehr naheliegend wäre.
Ja.
Oder zumindest dann danach kandidieren,
was
auch sehr naheliegend wäre. Also ich habe aber so völlig ins Dunkle geraten, so, aber sie hatte gesagt, am Anfang hat sie ja doch Biden auch in den ganzen Vorwahlen sehr scharf kritisiert.
Ja.
Und dann hat sie ja zuletzt doch sehr stark ihn unterstützt und gesagt, ich werde ihn unterstützen, wie ich das so kann und so. Und es war irgendwie sehr klar, dass das auf sie hinausläuft.
Mhm.
Und irgendwie alle Zeichen standen irgendwie in die Richtung. Und ich habe aber irgendwie dann doch gemerkt, dass es doch eine ganze Zeit lang gedauert hat und so. Und ich könnte mir gut, weil sie aber trotzdem das immer so offen gehalten hat und so. Und ich mir so dachte, dann muss Biden ja eigentlich nur zusagen. Dass sie sich das irgendwie halt auch abfahren nimmt. Ich hoffe das. Also ich hoffe, dass sie dafür, dass sie das macht und dass sie mit ihm zusammen irgendwie dieses Projekt startet und so, dass sie davon also nochmal was extra, was man vielleicht gar nicht so weiß. Also dass sie irgendwie, das hoffe ich sehr, dass sie das...
Davon gehe ich zu 200% aus.
Die ist ja auch krass. Also.
So, wenn du so eine erfahrene Politikerin bist und auch, ich meine, ich finde, man sieht die Frau, man weiß, sie weiß, was sie will. So, sie ist niemand, mit dem, glaube ich, irgendwie irgendwelche Spiele spielen kannst oder so. Und die wird da schon einen Anspruch formuliert haben, wie sie das macht und warum sie das so macht. Und ich finde vor allem auch, und das ist ja so ein bisschen die Kritik gewesen, auch die man so an sie gerichtet hat, dieses so, ja, sie hat irgendwie voll gegen Joe Biden geschossen und so. Ja, Scusi, sie wollte halt selbst das Amt innehaben. Ja. So. Also warum soll sie dann sich perspektivisch, weil sie, also schon aufgeben, weil du nicht davon ausgehst, dass du es wirst, schon dann sagen... Irgendwie, ich bin jetzt mal nicht zu scharf zu dir. Also du
willst das war ja in der Debatte untereinander, dass man einander auch angreift, ist auch völlig klar.
Ja, ja, und das ist ja eigentlich dann das Wichtige nach solchen Wahlkämpfen ja auch. Das ist ja nicht nur für die USA so, sondern auch, keine Ahnung, hier in Deutschland, selbst wenn vielleicht nicht innerhalb, ja, auch innerhalb der Partei ist sowas dann ja auch so, dass wenn Leute für ein Amt dann kandidieren möchten und es Konkurrenzsituationen gibt, dass nachdem das abgeschlossen ist, es eine klare Entscheidung gegeben hat, dass man wieder zueinander findet. Ja. So, weil ansonsten bleibt es halt zerstritten. Und du kommst halt auch, was die politischen Inhalte angeht, überhaupt nicht mehr voran. Ja. So, und in derselben Woche jetzt war das, in dieser Woche ist es jetzt auch so, dass Scholz als Kanzlerkandidat gekürt worden ist.
Gute Überleitung.
Ja. da ist es ja auch ähnlich mit zwei linken Parteivorsitzenden, die den konservativen, verlierenden Typen, ne, also er hatte ja genauso auch für den Parteivorsitz kandidiert, jetzt beschlossen, sich dahinstellen. Also ich bin bei weitem nicht amazed davon, aber ist ja auch nicht meine Entscheidung, sondern die der SPD. Aber es ist ja trotzdem ein Zeichen von Geschlossenheit, dass sie nach draußen bringen. Und man muss deswegen Scholz nicht feiern. So. Und ich finde es auch schade. Ich glaube, die haben auch andere Leute, die sie hätten hinstellen können. Ich hätte das als Esken voll gut gefunden zum Beispiel. Aber
ja, aber es ist schon bemerkenswert, dass man so einen riesen Partei Tamtam macht und Prozess macht, wo man die Spitze auswählt, er verliert und am Ende wird er es doch. Mhm. Also ich glaube, Scholz ist es nie darum gegangen, Parteivorsitzender zu werden. Mhm. Er wollte immer Kanzler werden.
Ja,
und
ja klar.
Oder, wobei, vielleicht, ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube...
Er wird alles werden, was er kriegt. Ja. Er will ja sogar in Brandenburg jetzt Direktmandat gewinnen.
Brandenburg?
Ja, der tritt in so... Meine Info, gibt es auch nicht besonders geheim, ist, dass er in Brandenburg als Direktmandat antritt und zwar damit die einzige ostdeutsche Frau mit Direktmandat der SPD rauskegeln wird.
Warum macht er nicht Hamburg?
Weil der mittlerweile in Brandenburg lebt. Seine Frau ist ja auch Ministerin in Brandenburg.
Ach so.
Ist ja Britta Ernst. Und der will, soweit ich das weiß, wir werden das sehen, in Brandenburg antreten und ja...
Okay, crazy information, wusste ich gar nicht.
Das wird halt aber interessant, dass er eventuell in den gleichen Wahlkreis antritt wie Annalena Baerbock.
Echt?
Ja. Das wird
das wird natürlich spannend. Nee, aber ich hatte irgendeinen Punkt, jetzt habe ich es vergessen.
Sorry.
Es ging um Olaf Scholz.
Nee, dieses große Brimborium und am Ende wird es doch wieder Olaf Scholz. Mhm. Und dass er vielleicht nicht Parteivorsitzender werden wollte. Jetzt könnte ich die ganze Folge nochmal erzählen.
Ja. Ja,
dann kann ich auch weiterreden. Das ist überhaupt kein Problem.
Vielleicht gibst du mir eine Sekunde. Olaf Scholz, Kanzlerkandidat. Ja, I don't know. Ich komme einfach nicht mehr drauf.
Wusstest du, dass Olaf Scholz Generalsekretär von Generalsekretär der SPD war, als Gerhard Schröder Kanzler?
Ja.
Ich finde das so irre.
Ja, ich kenne die Bilder. Ich kenne auch so Bilder auch so von denen, glaube ich, zu der Zeit auf dem Parteitag.
Ja, aber das ist doch Wahnsinn, dass also das zum Thema so Erneuerung und
ja, aber Dinge why are you surprised? Sich.
Ja, aber wir werden am Ende Olaf Scholz gegen Friedrich Merz womöglich haben.
Ja, so
und
so
Leute,
das.
Die sich vor 20 Jahren haben einfrieren lassen und jetzt wegen der Hitze aufwachen, werden sich denken, was ist hier passiert? Gar nichts. So nebenbei eine Pandemie und alles
ist ja neu. Für uns ist es ja neu.
Ja, aber das ist das für eine Generations-Alzheimer, weißt du? Dass wir jetzt irgendwie eine Generation, die sich an die nicht mehr erinnert.
Ja.
Sind jetzt überrascht von denen.
Ja.
Das ist doch irre.
Ja. Oh, jetzt, wo du Pandemie gesagt hast, ist mir was eingefallen. Ich glaube nämlich, genau, der Punkt ist ja einfach auch, unabhängig davon jetzt, ob er wirklich Parteivorsitzender werden wollte oder nicht, und natürlich mit dem Anspruch, Kanzlerkandidat zu werden, weil das oft bei denen ja so gekoppelt ist auch, und bei fast jeder Partei so gekoppelt ist, haben sich die Gegebenheiten verändert. So.
Mhm.
Und die Gegebenheiten sind halt vor allem eine Pandemie und eine Pandemie, bei der die Große Koalition in einem so guten Licht dasteht, wie sie es lange nicht mehr tat.
Mhm.
So, und deswegen haben sie sich, glaube ich, auch diesen Move getraut, jemanden wie Scholz dahin zu stellen, weil ich glaube, vor der Pandemie wäre es noch ein anderes Zeichen, wie sich jetzt der SPD trotzdem zu getraut, dass sie sich trotzdem für Scholz entscheiden und später entschuldigen, dass hätte ich denen auf jeden Fall zugetraut. Aber ich glaube, dadurch, dass halt so viel Geld wie noch nie irgendwie quasi locker gemacht worden ist und so weiter und die jetzt in einem ganz anderen Licht dastehen und vor allem Scholz symbolisch in der Regierung dafür steht, haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, it's a good move.
Ja,
irgendwo, ist, ne?
Ja, und Deutsche mögen Finanzministerin.
Ja.
Da ist einfach, da gibt es irgendwie eine Affinität für. Das haben wir bei Schäuble schon gesehen, das haben wir bei Stellenbrück damals durchaus auch gesehen. Also die Leute sind. Und er ist dadurch als Krisenmanager aufgetreten, aber genau das würde ich der SPD auch ein bisschen vorwerfen. Weil sie haben zwar das erste Mal Timing bewiesen, dass niemand das erwartet hat. Das war so ein bisschen Merkel-Move, wo sie damals gesagt hatte, die tritt mich erneut an. Das war ja auch so überraschend, obwohl irgendwie alle damit gerechnet haben. Jetzt war das irgendwie ähnlich. Viele haben damit gerechnet, Scholz wird der Kanzlerkandidat, aber waren jetzt doch wieder alle überrascht. Okay, also strategisch, parteiintern gutes Timing. Gesamtgesellschaftlich scheiß Timing, weil jetzt haben wir da einen Finanzminister, der sämtliche Steine der CDU in den Weg bekommt. Und er ist aber gerade in einer Position und wir sind in einer Zeit, wo er handlungsfähig sein muss und wo er auch neue... Also die CDU wird jetzt versuchen, dass er mit allem scheitert, was er tut. Es ist aber schlecht, wenn unser Finanzminister mit allem scheitern soll, was er tut. Und dahingehend war es ein Scheiß-Timing.
Ja, das ist die Frage, die habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt, weil ich meine, es ist ja grundsätzlich einfach so, dass warum sollte das Interesse bei dir noch größer sein? Es sei denn, die CDU, CSU denkt sich, du bist eh nicht Kanzler, ist uns egal. So, und also, weil ich glaube.
Aber die sind nicht gut im Gönnen.
Ja,
das stimmt. Also, dann würden sie wirklich noch den Todesstoß geben, als dass er da noch irgendwie ein bisschen was abräumt. Ja. Und wenn er jetzt nochmal sowas versucht wie ein großes Konjunkturpaket oder so, da wird aber die CDU ganz akribisch drauf achten. Sie müssen ihn jetzt irgendwie auf seinem Spielfeld angreifen, das ist dann irgendwie in der Finanzpolitik, dass die CDU...
Aber dafür hat er doch das in den Wirecard-Skandal.
Ja, genau, also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die da jetzt richtig hart draufgehen, auch weil die SPD bei den CDU-Ministern absolut nicht freundlich ist, wenn die irgendwelche Skandale an der Backe haben, so, die sind null solidarisch, aber auch wenn wir uns angucken, dass die CDU jetzt eine andere finanzpolitische Haltung vertreten muss. Das ist bei Olaf Scholz kompliziert. Ich habe gestern auch bei Twitter irgendwie so gesehen, dass Olaf Scholz mehr CDU ist und Merkel mehr SPD und so, das ist irgendwie, oder Merkel ist mehr SPD als Olaf Scholz und so. Also, das ist interessant, aber er ist jetzt ja nicht ganz klassisch derjenige, der gegen Schuldenbremse und so weiter ist. Also, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die CDU jetzt voll die finanzpolitische Haltung mit, wir müssen unsere Schulden schnell zurückzahlen und Schulden sind böse und der Olaf Scholz und die Linken, die nicht mit Geld umgehen können. Also, irgendwie solche komischen Strategien fahren. Insbesondere dann, wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, weil der genau die Schiene fahren wird.
Ja, es wird auf jeden Fall der langweiligste Wahlkampf, also überhaupt.
Ich finde es extrem spannend, aber genau.
Ja, nicht wegen Finanzpolitik, sondern weil ich an die Kandidaten gedacht habe.
Ja, voll.
So.
Ja, aber das sind
ja so, dann siehst du so ein Kanzlerduell dann zwischen SPD und CDU und Scholz und Merz. Also ich meine, klar, du wirst, also ja, I don't know, ey. Das macht mich alles irgendwie.
Aber auch eine spannende, also es gibt ja durchaus die Debatte, sollte die SPD überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen, kann ich auch verstehen, ist mir auch relativ egal, aber die Begründung, Stegner oder irgendein anderer hatte das angeschrieben, weil wir sind die mitgliederstärkste Partei und die älteste Partei. Boah, es geht immer auf diese zwei Punkte zurück und immer dieses, wir mussten uns nie umbenennen, ja okay, aber krass.
Ja, aber das ist natürlich, und es ist ganz spannend, weil das Selbstverständnis halt immer noch da ist, einer großen Volkspartei, was man bestimmt kann, weil so viele Mitglieder in so einer Geschichte und so weiter und so fort, wie aussieht das, aber irgendwie sehe ich noch keinen roten SPD, also einen roten Kanzlerkandidaten, aber es kann auch alles Mögliche passieren. Eben.
Ja.
Wir waren vor einem Jahr, hätten wir auch nicht gedacht, dass wir in einer Pandemie stecken würden und nochmal, dass auch die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse nochmal völlig durcheinander ruckeln wird. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber Stand jetzt denke ich mir so, Alter.
Ich glaube, dass ihnen sein operatives Geschäft ganz schön in die Hände spielen wird. Also ich kriege jetzt ja viel mit, was so mit Haushalten und so weiter passiert. Und das, was uns da erwartet, wird eine riesengroße Herausforderung. Wir werden richtig Probleme haben mit Staaten und dazu wird Deutschland auch zählen, die zu wenig Geld haben und sich überlegen, wie sie damit umgehen mit den bestehenden Regeln. Und er kann da als Krisenmanager, und dann wird er sich genug von anderen SPD-hanseatischen Krisenmanagern angeguckt haben, als dass er daraus eine gute Geschichte macht. Und ich glaube, das wird gut machbar sein, dass er damit viele Punkte holt. Und ich glaube, davor wird die CDU große Angst haben.
Aber er ist so uncharismatisch. I'm sorry to say it. Ne?
Aber die CDU tritt mit Leuten an, die also beziehungsweise die SPD hat den einzigen Kanzlerkandidaten aus dem Bundeskabinett. Die CDU tritt mit entweder einem Ministerpräsidenten, einem Zombie aus, von BlackRock oder einem hier Norbert Röttgen. Den weiß man auch nicht genau. Und das, da kannst du ja nirgendwo, also Armin Laschet hat gerade keinen guten Stand.
Findest du?
So würde ich sagen. Friedrich Merz wird immer auf BlackRock reduziert werden und der kommt aus einer anderen Zeit und wirkt auch immer so wert. Das werden auch viele überzeugen finden. Aber dem gegenüber steht der Finanzminister, der richtig Politik gerade macht auf einer anderen Ebene.
Ja, ich glaube, ja, es kommt halt auf die Wählerschichten an, ne, und die Wählerinnen-Schichten an, wer wie davon gepackt ist. Und ich will jetzt auch nicht falsch verstanden werden, dass ich denke, dass Karten mal das Einzige ist, womit du punkten kannst in der Politik oder sonst. Aber der Punkt ist halt einfach, vielleicht würde er sogar mehr mit seiner inhaltlichen Politik überzeugen, wenn ich ihn nicht sehe und einfach einschlafe. So, weißt du, was ich meine? Und ich gehe jetzt auch einfach nicht nur von mir aus als jemand, der die jetzt selbst Politik macht und so weiter, sondern einfach als jemand, der sich für Politik interessiert und gerne auch mal hören möchte, wofür stehst du? Genau. So, wofür stehst du eigentlich? Und dann fängt er an zu reden und ich penne ein. So. Und das ist so.
Ja, schön.
Ja, ich hab's ganz aufgeregt, wenn er zum Olaf Scholz geht. Nein, ich will, ja, so, keine Ahnung, das ist halt einfach so ein bisschen was, da wo ich mir denke, so, ist er, er wird seine eigenen Leute möglicherweise überzeugen, weil ich frage mich dann einfach, ob so ein Kandidat dann in der Lage ist, Menschen, die gerne eigentlich eine rot-rot-grüne Regierung sehen würde oder weiß ich was, überzeugen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, so, und das, und die Frage stelle ich mir halt einfach, ob er, abgesehen vom Mitte bürgerlichen, konservativen Lager, bei denen er wahrscheinlich ein sehr gutes, eine sehr gute Chance hat, im Vergleich zum Beispiel zu, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Leuten dann da in der SPD, aber da stelle ich mir schon die Frage, wird es schaffen, da genügend Leute abzuholen einfach. Aber es wird auch nicht seine einzige, also es ist nicht nur seine Verantwortung, sondern auch von der SPD insgesamt, wie man da aufstellt, auch wen die Grünen aufstellen werden, wen die Linken aufstellen werden, wen die CDU aufstellt und so weiter.
Ja, er hat es, wenn man sich die Wahlergebnisse, die er in Hamburg eingefahren hat, anschaut, dann hat er da offenbar Potenzial, was ihm viele nicht zutrauen.
Ja.
Die anderen, gegen die er da antritt, sind irgendwie auch nicht charismatischer. Also es, ich weiß nicht, Friedrich Merz ist vielleicht nochmal ganz irgendwie unterhaltend, ihm zuzuhören, keine Ahnung. Aber
über den kannst du dich zumindest aufregen.
Ja, eben, genau. Der polarisiert da irgendwie nochmal viel, viel stärker. Und ich glaube, das haben wir vor einigen Folgen ja schon mal angesprochen. Frag doch mal bei Politikern zwischendurch mal, warum machen die das eigentlich? Wofür stehen die eigentlich? Das ist Olaf Scholz, ich weiß nicht, was sein Ziel ist. Also, wann sagt der eigentlich mal, okay, gut, jetzt habe ich echt was erreicht? Oder was ist sein Ziel, außer Politiker zu sein? Ja, genau. Aber es kann doch nicht angehen, dass es nur an Positionen festlegt. Bei Friedrich Merz wüsste ich das zum Beispiel auch. Der will Deregulierung der Märkte, der will zurück in 90er, 80er Jahre in politischen, gesellschaftlichen Debatten. Und da weiß ich wenigstens, wofür der steht. Bei Olaf Scholz, bei Röttgen, okay, der will irgendwie eine smartere Außenpolitik, die irgendwie smart klingt, aber ich weiß auch nicht, was er genau will. Bei Laschet, weiß ich nicht. Das tut mir einfach ein bisschen leid um den Mann. Aber deswegen.
Und Söder möchte gerne König sein, einfach.
Ja, am Ende wird Söder und der hat dann wieder eine Chance. So, das sage ich aber auch schon in vielen Monaten, dass Söder Kanzlerkandidat wird und das Ding gewinnt. Aber wir werden es sehen. Ich übrigens strategisch mal schauen, ob das stimmt. Glaube ich, dass wir in Zukunft kaum Bilder sehen werden, wo Olaf Scholz und Angela Merkel zusammen drauf sind. Merkel wird jetzt versuchen, keine Bilder zu erzeugen, wo er drauf ist, weil Olaf Scholz genau die Zielgruppe von Merkel erreicht.
Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass gerade wenn du so jemanden hast, also wenn du jemanden sehr Konservatives haben wirst bei der CDU, dann wird das auf jeden Fall jemanden geben, also dann wird es auf jeden Fall Leute geben, die sich denken, oh, wir möchten eigentlich lieber so einen Merkel-Kurs irgendwie oder irgendjemand, der so unterwegs ist, und dann wäre Scholz eher jemand als, weiß nicht, ein Friedrich Merz oder so. Bei Söder hingegen als Gegenkandidat, I don't know, weil der kann halt auch in alle Richtungen.
Ja.
Der kann in alle Richtungen einfach, ne? Also wenn heute von ihm gewollt ist, dass er liberal sein soll, dann macht er das, morgen konservativ, gar kein Problem.
Ja,
alles, was ihm als Person hilft. So, ne? Also das ist für mich jemand, der ein krasser Opportunist ist, und ich glaube auch nicht nur für mich, sondern viele andere auch. Und ich frage mich immer wieder, warum ihm das eigentlich nicht noch mehr um die Ohren fliegt. Dieser Typ hat so krass rechte Dinge gesagt, ne? Und ist so einen Kurs gefahren, hat dann gemerkt, dass irgendwie scheiße, ist rübergegangen zu, ich umarme jetzt Bäume und bin jetzt doch ein bisschen gesellschaftspolitisch liberaler. So, und da wo ich mir denke, so, Alter, so viele Umdrehungen einfach in so kurzer Zeit einfach auch zu machen, ne? Da wo ich mir auch denke, so, bist du dir eigentlich, also
Ja.
Wofür, ja, da bist du wieder bei dem Punkt, so, wofür warum stehst du, warum Politik machst du Politik?
Außer Bayern.
So, genau. So, und ich finde, du kannst natürlich auch im Laufe deiner Zeit als Politiker oder Politikerin oder als Mensch überhaupt Entwicklung haben und merken, so, das war irgendwie eine Position, die ich nicht mehr gut fand. Aber wenn du so den Eindruck hast, okay, und das war für mich der Eindruck, wenn es um Söder ging quasi, dass er gemerkt hat, auch seine bayerischen Leute da vor Ort, die er versucht hat eigentlich zu überzeugen, denen war das einfach zu rechts, was er da abgezogen hat. Und deswegen ist er ein bisschen geschiftet einfach und hat sich ein bisschen mehr wieder als irgendwie Menschenversteher dann dargestellt. Und ich muss echt sagen, ich finde das immer so heftig, wenn auf dem Rücken von Leuten, die zu marginalisierten Gruppen gehören, dann Politik gemacht wird.
Ja,
und es ist immer auf unseren Nacken, so weißt du. Und da, wo ich mir dann immer denke, das ist so schäbig. Und jetzt,
weil strategisches Element.
Genau, so. Ja. Und überhaupt nicht irgendwie so quasi considered als irgendwie Menschen, die vielleicht Teil der Gesellschaft sind oder sonst was. Ne? Und deswegen ist Söder für mich halt auch rotes Tuch einfach. Und ja, keine Ahnung, bei Röttgen, ich weiß nicht, der letzte Eindruck, der mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben ist von ihm, war bei Anne Will. Da war er mit Cem Özdemir, mit Alice Hastas und mit Samira.
War
genau, da war er auch. Und ich wünschte, wir würden das gerade filmen, aber diese riesen Fragezeichen in seinem Gesicht zu dem Thema Rassismus, ja?
Warum war der? Achso, wegen USA war er.
Wegen USA, genau. Er war wahrscheinlich als Amerika-Experte und irgendwie, weil er sich.
Da wäre ja noch mehr zu nachvollziehbar, der hat doch mit dieser Atlantik-Geschichten.
Ja, auf jeden Fall ging es um schwarze Menschen in Deutschland und überhaupt um Rassismus auch in Deutschland, auch wenn man immer gerne diese Brücke darüber gemacht hat, weil das natürlich auch der Anlass war. Aber das war immer so ein zugespitzter Mund, so ein.
Ja, der guckt immer schlau, ne?
Ja, so.
Aber dann nichts machen.
So, also so ganz viele Fragezeichen hast du einfach gesehen bei ihm, weil dann hat er sowas gesagt wie, es gibt keinen strukturellen Rassismus, weil er die Definition von strukturellem Rassismus nicht kennt.
Das ist ärgerlich.
So, und meinte so, es gibt schon auch, es war so, la 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 la, bitte red mich weiter. So,
ja,
ne?
und trotzdem dominieren dann solche Leute solche Talkshows.
Und da, wo ich mir gedacht habe, es gibt kein anderes Themenfeld, bei dem du dich hinsetzen kannst, so blank sein kannst, ne? Und dich einfach da hinsetzt und einfach mal so aus dem Bauchgefühl ein paar Themen, paar Phrasen rausballerst.
Ja.
Sondern wo ich mir denk, so, ganz ehrlich, ne, und ich gestehe auch ihm zu, Entwicklungen zu vollziehen, und ich hoffe, dass er sich inzwischen mal vielleicht einen Wikipedia-Artikel, ja, zu dem Thema strukturellem Rassismus oder überhaupt Rassismus durchgelesen hat. So, weil das hat er definitiv nicht getan, bevor er in diese Show gegangen ist, was ich unverschämt finde. Ich würde niemals ohne Scheiß, ne, stell dir vor, irgendjemand lädt mich in eine Show ein und es geht um das Thema, was ich nicht im Alltäglichen behandle.
Ja.
Es geht um Finanzpolitik oder sonst was. Und dann gehe ich doch nicht in eine Show, bereite mich einfach zero drauf vor, kann keine Antworten drauf geben, aber positioniere mich trotzdem.
So. Das ist aber krass respektlos, wenn man dann auch den Platz davon einnimmt, ne?
Voll.
Ja.
So, und das ist aber, das Problem ist ja nicht mal nur Röttgen an dieser Stelle, sondern einfach eigentlich 99% aller Politiker und Politikerinnen, die dazu Verantwortung übernehmen müssten, es aber nicht tun, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen und du deswegen keine Debatten darüber führen kannst, weil du eigentlich immer dabei bist, wie so ein Glossar, Begriffe zu erklären, Debatten zu erklären.
Mhm.
So, und da, wo ich mir denke, so, was passiert hier eigentlich, ne? Und da denke ich halt so, alle Kandidaten, Kandidatinnen, die ich mir da angucke, sind für mich jetzt nicht so, dass ich denke, so, oh, in dem Themenbereich werden die auf jeden Fall irgendwas liefern.
Ja.
Und ich finde, eine nächste Bundesregierung muss so ein Thema auf dem Zettel haben, weil man sonst einfach denkt, so, was passiert hier gerade? So.
Ja.
Ja, und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die Bundestagswahl und.
Ja, ich hoffe aber auch, dass wir diese komische Vorwahlzeit dann irgendwie auch mal bald durch haben. Weil, ich hatte eben schon gesagt, bei Scholz wird das, glaube ich, ganz schwierig werden, wie er jetzt seinen Job noch machen kann.
Ja.
Richtig guten Snitch-Move fand ich heute von Söder. Der, also,
das hat er schon wieder gemacht.
Es gibt in Düsseldorf den Plan, ein Konzert stattfinden zu lassen.
Mit 13, Sarah Connor, ne?
Mit Sarah Connor und irgendwie noch irgendjemanden. Und mit 13.000 Leuten im Publikum. Muss man aber sagen, die Halle ist auf 60.000 ausgelegt und so, keine Ahnung, mag ja alles funktionieren. Aber jetzt hat Söder als Ministerpräsident von Bayern in der Pressekonferenz, übrigens, was ich nochmal sagen wollte, ich finde ein Konzert mit 13.000 Leuten ist unverantwortlich. Das sollten sich die Leute wirklich nochmal überlegen. Also natürlich voll Armin Laschet reingrätschend, was der in NRW dann da so macht. Armin Laschet sagte, also ist ja mit uns auch gar nicht abgesprochen mit dem Konzert. Und jetzt frage ich mich gerade, ob die ernsthaft den CDU-Vorwahlkampf über eine Pandemie führen und als Vehikel dazu ein Sarah Connor Konzert gilt. Und das zeigt irgendwie so die Absurdität, in der wir uns da gerade befinden.
Ja, aber fand ich deswegen auch sehr sympathisch, dass sie da meinte, er findet es irgendwie echt total schlecht, dass die SPD jetzt einen Kanzlerkandidaten gekürt hat, weil es jetzt echt wichtigere Probleme gibt.
Die machen seit Monaten nichts anderes als Wahlkampf.
Vor allem, ich meine ganz ehrlich, ne, gerade die ersten Wochen der Pandemie, ne?
Ja.
Da irgendwann ist man ja, glaube ich, auch nochmal so ganz vorsichtig auf die zugegangen, glaube ich, auch intern und war so, ey, ganz ehrlich, so da, ne? Ist jetzt irgendwie nett, was du hier abziehst, aber du kannst es hier gerade nicht für deine eigene Kanzlerkandidatur hier missbrauchen, die ganze Veranstaltung. So.
Ja.
Und da hatte ich das Gefühl, dass er sich eigentlich wieder so ein bisschen, dass er sich ein bisschen zurückgezogen hatte, was so Wahlkampfgeschichten angeht. Aber als ich dann die Bilder von ihm und Merkel in diesem komischen Saal da gesehen habe, so, da war ich so, okay, we're back at it. So,
ja,
ne? Also.
Und auch so mit den ganzen Internen, mit das, keine Ahnung, im Telefonkanal, er sagt Sachen zu und gibt sie dann ein paar Stunden früher raus an die Presse als abgesprochen.
Ja,
und er tut dann so, als wäre er der Hardliner, der weiß, wo es lang geht und so weiter. Ja, der hält sich nur nicht in Absprachen, dass alles gleichzeitig kommunizieren.
Ja.
Der hat die Idee nicht schneller gehabt, der hat sie nur schneller gesagt.
Ja.
Also das ist unverantwortlich. Naja. So, Wetter ist gut, muss man auch mal festhalten, weil wir uns jetzt so die ganze aufregen, aber mir ist es zu warm.
Ja, es ist auf jeden Fall zu warm und jetzt haben wir hier 35 Minuten, das ist doch für einen Einstieg eigentlich ganz gut.
Übrigens,
das nächste Mal, das nächste Mal reden wir vor allem auch nicht die ganze Zeit gleichzeitig, weil wir ganz aufgeregt sind, dass wir wieder irgendwie gedankenlos werden können.
Ja, aber ich glaube, der Vorteil ist auch gerade in dieser Folge, dass wir in den letzten anderthalb Wochen auch gar nicht so viel miteinander geredet haben. Wir haben
uns das ist echt total super.
Memes zugeschickt und das war's.
Stimmt, wir haben echt nicht so viel geredet, ne? Aber ich habe mich dann auch bewusst auch nicht bei dir gemeldet, weil ich finde, ich bin eher der Mensch, der so unsere Freundschaft so pflegt und ich
finde,
du kannst dich auch einfach mal melden, wenn du einen Kaffee mit trinken möchtest. Wollte ich nur noch mal loswerden an der Stelle.
Ich habe diesmal mein Kabel für mein Mikrofon vergessen.
Ja.
Amina hat sich ein richtiges Mikrofon gekauft, das heißt, wir haben immer noch nichts Teures gekauft, aber es ist besser als das, was wir vorhaben. Das heißt, ab nächster Woche werden wir hier mal mit neuer Technik auffahren.
Ja.
Und ich hoffe, es wird dann ein bisschen besser schon mal.
So, das war jetzt auch, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, wir haben eine Folge gemacht, bei der wir vor allem andere Politikerinnen bewertet haben.
Das
null
stimmt.
Über unsere eigene politische
das
Arbeit.
Stimmt.
Aber alle sind scheiße.
Ja.
So, nein, Spaß beiseite. Das nächste Mal können wir auch mal wieder von unserer politischen Arbeit erzählen. Was hältst du davon?
Ja, da muss ich ja bis dahin noch welche machen. Aber das kriegen wir, ich habe doch mal was vorbereitet.
Genau. Wir können euch dann da nochmal erzählen, was jetzt eigentlich in den ersten Wochen wieder des parlamentarischen Betriebs wieder abgeht. Wir haben in zwei Wochen haben wir wieder Plenum. Und dann können wir euch mal erzählen, was gerade parlamentarisch, politisch bei uns hier in Schleswig-Holstein abgeht. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, schönes Wochenende.
Was hast du mitgenommen?
Ach so. Doch nicht schönes Wochenende. du fängst an.
Gott, ich war gerade im Kopf ganz woanders, weil irgendwie ich jetzt so über den Alltag nachgedacht habe und wir hatten heute eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen draußen. Und es gab eine Gegendemo mit 4 Personen und auf der Demo war eine Rednerin und ein Kameramann. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird.
Ja.
Aber es ist nur am Rande. Was ich mitgenommen habe, ist, dass ich... ich habe jetzt wieder erste physische Termine und auch Gespräche, unpolitische Gespräche geführt und so weiter. In der Sommerpause, ich war einfach unter den Menschen.
Und,
nein, aber warum ich das? Ich höre einiges an Lob und das ist ungewohnt. Für diese ganzen Corona-Politik bedanken sich Menschen bei einem.
Und echt?
Das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt. Ne? Viele finden es bestimmt auch scheiße, was man macht und bla bla bla. Aber ich finde es extrem interessant, wie viele Leute sagen, ungeachtet der Parteien, ich weiß, da haben alle Parteien dran gearbeitet und so, finden gut, wie das gelaufen ist und cool und irgendwie schafft das Vertrauen und Zusammenrücken. Das fand ich eine extrem spannende Erfahrung, weil das wirkte oft nicht wie so ein Parteiding, dass jemand sagt, die Grünen haben aber richtig toll in Corona. Alle gut und irgendwie hat das Vertrauen in unser System gestärkt und danke für das, was ihr da in der letzten Zeit gemacht habt und so. Das fand ich irgendwie spannend. Also nicht, dass man das machen muss oder so, aber das habe ich mitgenommen. War motivierend und schön.
Ja, cool. Was habe ich mitgenommen?
Ich habe so Hunger, Alter. Also komm zum Punkt.
was habe ich mitgenommen? Ich habe, glaube ich, mitgenommen, dass ich versuche, mich weniger zu stressen. Also... Ja, mal gucken, ob mir das gelingt, aber diese Woche habe ich das Gefühl, dass ich insgesamt schon etwas ruhiger bin. Und damit meine ich gar nicht weniger Workload oder weniger irgendwie sich um Sachen kümmern oder so, sondern morgens aufzuwachen und dich komplett schon bei 180 zu sein.
Ja, so, kein Twitter.
Ja, zum Beispiel. Oder dass dein Herz einfach schon so richtig pocht vor Ja. I have things to do.
Ja,
so.
Ja.
Und ich bin gespannt. Also meine erste Veränderung ist einfach, dass ich morgens nicht direkt auf mein Arbeitshandy gucke. Weil ohne Scheiß, ich glaube, körperlich ist die Reaktion echt so, dass ich aufwache, der Wecker hat geklingelt, ich gucke auf mein Handy, gucke meine ersten Mails, gucke, welche Nachrichten, bla und so weiter. Ja. So, und jetzt habe ich mir einfach vorgenommen, bis zum Moment, bis ich frühstücke, gucke ich noch nicht auf mein Arbeitshandy. Und ich bin gespannt.
Oh, lass uns mal, Mann, wir machen sowas. Lass uns mal solche Sachen aufschreiben. Ich glaube, das finden super viele interessant.
Mhm. Ob das funktioniert, meinst du?
Ja, oder auch was man so macht. Also, wann informiert man sich, wie schaltet man, also, dass man irgendwie solche Sachen mal aufschreibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute interessant finden, wie auch mal so eine Morgenroutine oder keine Ahnung, so, wie so ein paar Routinen ablaufen.
Ja, ja, ich kann auch einfach so ein Morgenroutine-Video bei YouTube hochladen.
Ja, mach das mal.
Richtig unangenehm. Okay, nee, aber das versuche ich auf jeden Fall zu machen. Und das habe ich für mich mitgenommen. Und jetzt ist irgendwie die erste Woche, in der ich wieder normal arbeite. Mal gucken, ob ich das durchziehe.
Mal gucken, ob wir nur noch 2 Wochen machen. Mal schauen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Macht's gut.
Bleibt gesund.